Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Er mochte Experimente und er mochte das Entertainment. Wir erinnern an den Theater- und Operregisseur Jürgen Flimm. Er wurde 81 Jahre alt. Angel's Bone. Augsburg feiert die Europapremiere einer Oper der chinesisch-amerikanischen Komponistin Du Yun. Kopenhagen ist 2023 Welthauptstadt der Architektur. Wir fragen, was man von den Dänen in Sachen Bauen lernen kann und schalten uns dann in die Berliner Philharmonie, wo das Stromfestival läuft. Elektronische Musik im ganzen Haus. Als umtriebig, reizbar und diskussionsfreudig haben Theaterleute, Musiker und Kritiker Jürgen Flimm kennengelernt. Als Regisseur und Intendant, der offen für Experimente und Entertainment war. Am Abend hat uns die Nachricht erreicht, dass Jürgen Flimm im Alter von 81 Jahren gestorben ist. In Erinnerung bleibt er als ein Mann, der immer nach vorn schaute.
Man kann nicht sagen, letztes Mal hatte ich so einen tollen Erfolg, jetzt habe ich es geschafft. Und der Satz ist schon falsch, man hat nie was geschafft. Man macht immer das Nächste und immer das Nächste.
Die unverdrossene, zupackende, seine Ziele nicht aus den Augen verlierende Art von Jürgen Flimm wird sicherlich in Erinnerung bleiben. Der Musikkritiker Uwe Friedrich ist bei mir im Studio. War Jürgen Flimm ein Regisseur, der über ungewöhnlich viel Energie verfügte?
Das hat mich in der Tat immer beeindruckt. Ich habe ihn als Schüler zum ersten Mal in Köln auf einer Probe erlebt und das hatte so wahnsinnig viel Energie. Der hat seine Schauspieler so angetrieben, aber man hat schon gemerkt, dass er das wirklich machte, weil er ein Ziel vor Augen hatte und er hat die sehr gefordert, aber dann doch nicht überfordert. Und diese Energie, die blieb in seiner Arbeit immer erhalten und er hat ja wahnsinnig viel gemacht, auch viele Posten inne gehabt und auch dafür braucht man natürlich Energie, das alles zu schaffen, ein Kalender und ein Tagespensum, wo andere nur mit den Ohren schlackern konnten.
Ja, es kam vor, dass er Parallelleitungsposten inne hatte, wie die Ruhr-Triennale zum Beispiel und die Salzburger Festspiele. Das gefiel nicht jedem und es gab ja dafür auch Kritik.
Ja, er ist als Multifunktionär dann auch angegriffen und er war zwischenzeitlich auch mal Präsident des Bühnenvereins, also der Arbeitgeberseite, musste da natürlich auch viel Geschick beweisen in der Verhandlung mit den Theaterträgern, mit den Theatern und den Tarifforderungen der Theaterangehörigen. Auch da unermüdlich. Man darf ihn sich nicht nur als rheinische Frohnatur vorstellen. So wird er ja oft auch geschildert. Er kam aus Köln, wurde 41 geboren in Gießen, nicht in Köln, ist aber in Köln aufgewachsen und dann wird immer gesagt, ja, er war ja so jovial und so fröhlich. Also ich bin mit ihm auch mal unglaublich aneinander gerasselt, weil er sich von mir falsch eingeschätzt, falsch behandelt fühlte. Ich finde bis heute, ich hatte recht in diesem speziellen Fall. Dann hat er etwas missverstanden. Wir haben uns 10 Minuten lang angeschrien. Da hatte er auch ungeheure Energie und beide Seiten vor versammelter Mannschaft, sowohl Pressevertreter, meine Kollegen, als auch seine Kollegen, das war damals an der Berliner Staatsoper, haben sich gewundert, wie wir beide uns da so hochschaukeln konnten. Aber auch da war er unermüdlich, wenn er sich denn falsch behandelt fühlte.
Die längste Zeit wirkte Jürgen Flimm als Intendant am Schauspiel Köln und am Thalia Hamburg, später dann an der Staatsoper Unter den Linden. Es kommt ja nicht häufig vor, dass jemand als Regisseur gleichermaßen am Theater wie an der Oper reüssiert. Hatte er als Opernregisseur eine ästhetische Handschrift, die sich leicht erkennen ließ, oder veränderte und erneuerte er seine Sicht, seine Interpretation kontinuierlich?
Er hat sich natürlich entwickelt. Er ist vielleicht im Alter etwas konservativer, etwas milder, nicht mehr so draufgängerisch, stürmisch gewesen. Ich habe ihn ja kennengelernt als Intendant oder seine Arbeiten kennengelernt als Intendant des Kölner Schauspielhauses, wo er seine Ästhetik auch in Zusammenarbeit mit den Bühnenbildnern Glittenberg oder Wonder sehr ausformuliert hat. Das blieb dann auch so in seiner Schauspielzeit am Thalia Theater. Er war immer einer, der vom Text ausgegangen ist und dann in der Oper eben auch von der Partitur, von der Musik, sehr viel mit Nikolaus Harnoncourt zusammengearbeitet hat und aus der Musik herausgearbeitet hat. Das wirkt heute extrem altmodisch und war aber von einer ungeheuren Liebe zum Text, zum Werk geprägt. Das hat sich wirklich durchgezogen, was für ihn auch ganz wichtig ist, dass er als Intendant sowohl am Schauspiel als auch an der Oper auch Größen neben sich geduldet und gefördert hat. Also im Schauspiel waren das meinetwegen Jürgen Gosch in Köln. Der ist wahnsinnig ausgebuht worden, großartige Arbeiten. Er hat ihn damals sehr gefördert. Na, Förderung brauchte er da nicht mehr, aber ihm Arbeitsmöglichkeiten gegeben. Und so war das später dann auch. Er war schon eitel, klar, um auf diesem Posten zu sein, sich da zu halten, braucht man eine gewisse Eitelkeit. Aber er konnte diese Eitelkeit in dem Sinn auch zurückstellen.
Mozart bezeichnete Jürgen Flimm als Geschenk des Himmels. Es war ihm der liebste Komponist. Hat er ihn auch besser verstanden als andere?
Er schien mir mit Mozart dann doch glücklicher als zum Beispiel mit dem Wagner-Nibelungenring, den er im Jahr 2000 für Bayreuth gemacht hat. Und der, na sagen wir mal, nicht komplett gelungen, mir zumindest erschien. Bei Mozart ist ihm dann doch mehr geglückt und es gibt ganz rührende, bewegende Äußerungen von ihm, wie sehr er diese Musik geliebt hat, aber auch sein Fidelio an der Met, den er dann wiederum als seinen größten künstlerischen Erfolg in der Oper bezeichnete, auch im Rückblick, zeigt ja, dass er auch einen Blick für andere Komponisten hatte.
Was hat er denn oder wen hat er auf dem Gebiet der zeitgenössischen Musik gefördert?
Er hat die deutsche Erstaufführung von Nonos al Gran Sole inszeniert. Das zeigt natürlich auch so ein politisch, gesellschaftspolitisches Interesse und Engagement. Das war in den 70er Jahren. Später hier an der Berliner Staatsoper war es dann vor allen Dingen Salvatore Sciarrino, ein italienischer, ja sagen wir mal, Klangforscher, nicht unbedingt ein Avantgarde-Vertreter. Auch da würde ich sagen, wurde er ruhiger im Alter.
Der Theater- und Opernregisseur Jürgen Flimm ist im Alter von 81 Jahren verstorben. An seine Leistung, seine Arbeitsweise und seine Produktionen hat der Musikkritiker Uwe Friedrich erinnert. Dafür besten Dank. Und wir spielen nun einen Auszug aus der Oper Angel's Bone, die heute Abend in Augsburg ihre europäische Premiere hatte, wie Antje Schupp das Werk der chinesisch-amerikanischen Komponistin Du Yun interpretiert. Dazu gleich mehr. In Augsburg wurde heute Abend diese dramatisch klingende Musik gespielt und gesungen. Ich konnte nicht alle Worte verstehen, aber es ist klar, dass hier eine Frau in höchster Not ist, dass sie eine Vergewaltigung fürchtet. Angel's Bone, also Engelsknochen heißt die Oper, die die chinesisch-amerikanische Komponistin Du Yun geschrieben hat. 2016 wurde das Werk in New York uraufgeführt. Franziska Stürz hat die europäische Premiere im Martini Park in Augsburg miterlebt. Frau Stürz, das klang doch sehr heftig eben und in der Ankündigung heißt es, dass Du Yuns Musiksprache sich zwischen Punkrock, Kammermusik, Oper und Varieté bewegt. Mischen sich diese Sprachen, diese Stile fließend oder setzt Du Yun auf scharfe Brüche?
Das ist tatsächlich ein ständiger Übergang. Ja, es gibt, also das ist eine der stärksten, beeindruckendsten Nummern. Das sind wie so kleine Kapitel in dieser Geschichte, die in 80 Minuten ohne Pause und in einem enormen Sog erzählt wird. Und das war eben Alma Naidu, die Solistin des Girl Angel, also des Mädchenengels, die eben von ihrem Peiniger erzählt, wie er ihr wirklich dann sozusagen die Knochen aussaugt. Also dieser Titel Engelsknochen, es geht da auch um die Flügel der Engel, also es sind gefallene Engel auf der Erde gelandet und die werden von einem Paar gefunden und es sind, die tun denen nicht etwa gut, sondern sie verkaufen sie, sie schänden sie und dann bieten sie sie an Menschen, die sie ja zu ihrem Heil einfach für eine gewisse Zeit gegen Geld besitzen können. Und das ist natürlich eine Parabel auf Missbrauch und auf sexuellen Missbrauch, auf Menschenhandel und eigentlich menschliche Abgründe ohne Ende.
Gibt es denn da einen klaren Handlungsfaden? Also welche Rolle kommt denn den Engeln zu in der Geschichte?
Genau, das ist schon ein Handlungsfaden. Es geht eigentlich um ein Ehepaar, eben gesungen von Luise von Garnier und Wyatt Witold, Mrs. und Mr. XE, die da unglückliche Ehe leben. Vor allen Dingen die Frau ist total unzufrieden mit ihrem Leben und dann aus dieser Unzufriedenheit entwickelt sich eben diese Geschichte, dass plötzlich diese Engel gefunden werden und das als Hoffnungsmöglichkeit für die Zukunft gesehen wird, aber immer nur auf der bösen Seite von dieser Frau alles manipuliert wird. Sie ist sowieso eine Lady Macbeth. Und diese Engel sind die Opfer, also die da abgestürzt sind. Es gibt aber auch noch einen Engelschor. Es gibt einen Erzengel, der als Countertenor, Konstantin Zimmermann singt ihn da immer im Hintergrund, auch mit kommentiert, und den Vokalzirkel, der aus dem Opernchor des Staatstheaters Augsburg besteht, die auch kommentieren. Aber die Rolle der Engel ist eben eine passive. Also sie beschreiben den Himmel und sie beschreiben auch religiöse Themen. Aber das, das passiert dann in einem ganz anderen in einer anderen Sphäre. Und das hört man auch in der Musik. Da können wir mal hineinhören.
Was setzt denn Antje Schupp als Regisseurin für einen Rahmen? Wie kommt sie, die Geschichte zu fassen?
Ja, also sie zitiert auch diese religiösen Themen ganz grandios in dem Bühnenbild von Christoph Rufer. Da wird nämlich dann aus der modernen Einbauküche mit Schrankwand eben erstmal diesem Apartment dieses Ehepaars durch eine Drehung plötzlich der Isenheimer Altar. Und da haben wir dann eben diese ganzen religiösen Themen auch abgebildet. Bei dieser Frau, also dieser Mrs. XE, spielt ja eben auch Religion eine große Rolle. Sie möchte gerne eigentlich etwas Legendäres hinterlassen. Sie hat ein großes Thema, ist die unbefleckte Empfängnis. Also sie hat auch noch kein Kind und wird dann im Verlauf dieser Oper eben auch von diesem männlichen Engel sich schwängern lassen. Und ihr Mann muss sich dann am Schluss selber umbringen, weil er das alles nicht mehr aushält. Und sie dreht das dann alles um, dass er sie halt manipuliert hätte, und endet in einer Talkshow, wo sie sich als Schwangere dann als Opfer darstellt. Das ist selbst aber wird sie dann irre und hat dann auch auf einmal Stigmata an den Händen. Also diese dieser Psychoritt ist ganz grandios dargestellt von der Antje Schupp, finde ich. Da wird eben intensivst wurde mit den Figuren gearbeitet. Also wirklich diese abgründigen Szenen werden ganz, ganz toll dargestellt von sowohl diesem Ehepaar als auch von diesen gefallenen Engeln. Die müssen sich da entäußern. Das ist sehr, sehr schmerzvoll auch zu sehen und zu erleben. Großes Kompliment an diese Darstellung. Und dann gibt es eben aber auch noch Videoeinblendungen. Es wird auch abstrahiert, diese ganzen Szenen wechseln sehr, sehr schnell. Das ist mit Videokunst dann auch noch verbunden. Wie gesagt, auch der Wechsel zwischen dem Religiösen und dem Hier und Jetzt, das sind sehr gelungen. Es ist unheimlich dicht. Also es geht einem echt an die Nieren, dieser Abend.
Duyun ist 45 Jahre alt. Sie hat in Shanghai studiert, ist dann in die Vereinigten Staaten gezogen. Ihr Spektrum ist breit. Wir haben das ja auch gehört. Sie hat Popalben gemacht, elektronische Musik produziert, schreibt aber genauso für Streicher. Ganz kurz gefragt, wünschen Sie sich nach diesem Abend, dass Duyun mehr an deutschen Bühnen aufgeführt wird?
Ja, also das wäre, glaube ich, erstrebenswert, vielleicht mit einem anderen Stoff. Also dieser ist extrem, ja, das ist fast ein bisschen zu viel in sehr kurzer Zeit komprimiert. Wenn sie ein bisschen mehr Zeit hätte, ihre musikalischen Ideen mehr zu entfalten und ein paar weniger in eine Oper steckt, dann fände ich das großartig.
Franziska Stürz hat das soghafte Musikwerk Angel's Bone der Komponistin Duyun gesehen. Das wurde im Martini Park in Augsburg uraufgeführt, nicht uraufgeführt, sondern aufgeführt. Es war die europäische Premiere. Besten Dank für Ihre Kritik.
Sehr gerne.
Für Architekturfans ist Dänemark ein Traum. Dort wird origineller, innovativer und umweltschonender gebaut. Kopenhagen gehört zu den Städten mit der höchsten Lebensqualität weltweit. Und auch das hat bestimmt mit der Weise zu tun, wie die Dänen wohnen und wie sie den öffentlichen Raum gestalten und nutzen. Die UNESCO und der Internationale Architektenverband haben Kopenhagen jedenfalls für das Jahr 2023 den Titel Welthauptstadt der Architektur verliehen. Das Büro Henning Larsen ist eines der Aushängeschilder dänischer Architektur und es hat Niederlassungen in den USA, in Asien und in Deutschland. Andreas Schulte ist Architekt. Er leitet das Larsen-Büro in München. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Brinkmann.
Warum gelingt es dänischen Architekten besser als anderswo, Orte zu schaffen, an denen Menschen gerne leben, arbeiten und ihre Zeit verbringen?
Ich glaube, dass in der dänischen Gesellschaft ein ganz anderes Grundverständnis herrscht, was das Mit- und Füreinander eigentlich angeht. Also das heißt, man kann es vielleicht ein demokratisches Grundverständnis für ein Mit- und Füreinander bezeichnen. Und das beinhaltet natürlich auch ein gewisses Verantwortungsgefühl oder eine gewisse Verantwortung, die wir haben, auch insbesondere als Planer, Stadtplaner, Architekten, Freianlagenplaner, dass es dort wirklich darum geht, dass man ja die Erkenntnis, dass wir verschiedene Planungsaspekte zusammenführen müssen, um lebenswerte Orte zu schaffen. Also ich glaube, das ist schon eine ganz wesentliche, ja, ein Unterschied auch zu, wenn man das mit Deutschland vergleicht, wo wir jetzt ja gerade unsere Ausstellung eröffnen, ist das wirklich, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen, dass es einfach alle Beteiligten betrifft, die am Planungsprozess zusammenwirken müssen.
Nun nimmt ja die Verdichtung in Städten kontinuierlich zu und je mehr Menschen in urbanen Räumen leben, desto wichtiger wird es, dass es Ausgleich gibt. Also, dass das Leben in der Stadt keine völlig ungesunde Sache wird. Wie reagiert das Büro, das Sie vertreten, für das Sie arbeiten, eigentlich auf das Wachstum der Städte?
Also ich glaube, das fängt damit an, dass wir uns sehr ausführlich mit dem Ort auseinandersetzen. Das heißt, um was für einen Ort handelt es sich, ob man jetzt von einem großen Maßstab spricht oder von einem kleinen Gebäude, einem kleinen Haus. Und das bezieht sich auch nicht nur auf das gebaute Umfeld, also auf die Häuser und die Gebäude, die angrenzen an das Grundstück, sondern auch auf andere Themen, wie zum Beispiel, welche klimatischen Bedingungen herrschen vor, was sind die sozioökonomischen Aspekte, welche Infrastruktur, welche Mobilitätsformen liegen vor. Und ich glaube, dass man das alles sehr kritisch betrachten muss und mit diesen bestehenden Strukturen umgehen muss, um dann eine Nachverdichtung betreiben muss, die es immer noch zulässt, gerade im urbanen Raum Zugang zu Licht und Luft und Grün zu ermöglichen. Auf der Grundlage bauen wir eigentlich auch unsere Konzepte auf.
In Berlin, wie in anderen Großstädten, werden verschärft Wohnungen gesucht, gebraucht und es wird zu wenig gebaut. Nun kommt noch die Verteuerung der Werkstoffe, der Baukosten dazu und die Mangelsituation wird sicherlich gravierender werden. Gleichzeitig haben wir in dieser Woche gehört, es gäbe einen eklatanten Leerstand an Wohnungen in Berlin. Haben Skandinavier eigentlich mit ähnlichen Problemen zu kämpfen?
Also erstmal würde ich schon sagen, dass die Herausforderungen ähnlich sind, weil auch der Materialmangel, die gestiegenen Baukosten etc., die Verstädterung und Sie hatten es erwähnt, Kopenhagen als einer der lebenswertesten Städte weltweit, erhöhen natürlich den Stress auf dem Wohnungsmarkt und das sehen wir in Kopenhagen und in Dänemark auch. Also das kann man sagen, dass das schon ähnlich ist. Ich glaube, was ein großer Unterschied ist, ist, dass auch da sind wir wieder beim Eingangsthema, dass einfach ein größeres Verständnis in der Gesellschaft herrscht, dass man auch mit ein bisschen weniger Platz ein Leben bestreiten kann. Das heißt, die Wohnungsgrößen sind anders. Wir haben immer noch relativ viele, auch größere Familien, die mit 3 Kindern auf 80 Quadratmeter oder weniger wohnen. Der Anspruch ist, glaube ich, geringer, weil das Leben viel stärker im städtischen Raum stattfindet als im Vergleich zu deutschen Städten noch. Und was man auch jetzt sieht, ist, was sicherlich auch eine andere Ausgangslage ist, dass mindestens 40% ab diesem Jahr, also wirklich geförderter Wohnungsbau, umgesetzt werden muss in Neubauprojekten. Also ich glaube, die Ausgangslage ist ähnlich. Ich glaube, dass einfach damit schneller und progressiver und aggressiver umgegangen wird, dass das einfach gelöst wird.
Haben denn dänische Architekten vielleicht auch generell mehr Einfluss auf Bauherren, die vielleicht nicht in erster Linie daran denken, möglichst wenig Material zu verschwenden und den ökologischen Fußabdruck insgesamt zu verringern?
Vielleicht muss man das mit 2 Dingen beantworten oder vielleicht 2 Dinge, die unterschiedlich sind. Zum einen hat der Architekt, der Stadtplaner oder Freienlandplaner in der Gesellschaft einfach eine stärkere Stimme, hat mehr Gewicht und findet mehr Gehör. Das ist sicherlich ein großer Unterschied auch im Vergleich zu den vieler unserer deutschen Projekte. Und zum anderen hat die Planung und die Wichtigkeit der Einflussnahme hat in Summe einfach einen größeren Stellenwert in der Gesellschaft. Auch dort haben natürlich die Bauherren großes Interesse, Kosten zu senken und ja, ihr Projekt möglichst wirtschaftlich umzusetzen. Also da unterscheidet sich das eigentlich wenig. Aber das ist, jetzt sind wir wieder vielleicht beim anfänglichen Thema, dieses auch der dänischen Gesellschaft, des Grundverständnisses, des Miteinanders. Ich glaube, dass da unsere Partner, Planungspartner und Auftraggeber vielleicht schon grundsätzlich ein bisschen anders sozialisiert sind und bereit sind, auch auf diese Gespräche einzugehen und dann auch den Mehrwert erkennen, wenn man eben andere Materialien nutzt, andere Bauformen einbringt und auch vielleicht ein bisschen mutiger ist. Also das ist so ein bisschen auch ein kleiner Unterschied zu Deutschland, dass die Bereitschaft, neue Technologien einzuführen, umzusetzen, vielleicht ein bisschen größer ist. Und man kann auch sagen, dass in der dänischen Gesellschaft auch ein bisschen anders motiviert ist zudem, weil der dänische Staat dort auch viel Steuern da viel schneller eingreift. Also zum Beispiel müssen wir ab Januar bei neueren Projekten auch eine Kalkulation der CO2-Situation vorlegen, was auch ein bisschen impliziert, dass dort eine viel größere, vielleicht ein schnelleres Erkenntnis schon da war, wie ernst die Situation ist, in der wir uns befinden und wie sehr wir ein bisschen wegkommen müssen von nur Primärinvestitionen, sondern von einer langfristigen, gesamtheitlichen Betrachtung von Projekten. Das heißt, welchen Mehrwert generiere ich und dass ich da als Planer und auch als Bauherr eine andere Verantwortung auch wahrnehme und nicht nur, muss man ganz hart auszudrücken, die größte Gewinnmarge aus einem Projekt rauszuziehen. Also das ist schon, ja, da habe ich schon den Eindruck, dass wir da als Planer ein bisschen mehr auch wirklich Einfluss nehmen können, ja.
Im Berliner Architekturforum Aedes ist an diesem Wochenende eine Ausstellung eröffnet worden, die am Beispiel von Arbeiten des dänischen Architekten Henning Larsen und seines Büros zeigen, was eine verantwortungsvolle Baukultur zu bieten hat. Andreas Schulte ist Architekt und koordiniert deutschlandweit Projekte für das Büro Larsen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Schulte.
Sehr gerne, Frau Brinkmann. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die griechische Hafenstadt Eleusis hat das Kulturhauptstadtjahr eingeleitet. Sie ist mit rund 30.000 Einwohnern die bislang kleinste Stadt, die Kulturhauptstadt Europas wird. Das Motto der Feierlichkeiten lautet Geheimnisse des Übergangs. In der Antike fanden hier die Mysterien von Eleusis statt, eine Art Geheimkult, mit dem jährlich die Neugeburt der Natur gefeiert wurde. Die Riten zogen damals auch tausende Athener an. Pakistan hat Wikipedia gesperrt. Die Online-Enzyklopädie habe nicht wie gefordert blasphemische Inhalte entfernt, sagte ein Sprecher der pakistanischen Telekommunikationsbehörde der Nachrichtenagentur AFP. Die Behörde hatte Wikipedia zuvor ein Ultimatum gestellt und die Seite bereits eingeschränkt. Sie soll nun so lange gesperrt bleiben, bis das beanstandete Material entfernt ist. Um welche Inhalte es genau geht, wurde nicht mitgeteilt. Die österreichische Band Ruskaja hat sich vor dem Hintergrund des fortlaufenden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine aufgelöst. Die Gruppe schrieb auf Facebook: Wir sehen, dass dieser Krieg nicht mehr so schnell aufhört und auch wenn er das tut, ist das Sowjet-Image für immer beschädigt und tabuisiert, hieß es dort. Textzeilen würden falsch oder als pro-russisch interpretiert, die Band selbst als russische Terroristen dargestellt, obwohl wir das genaue Gegenteil davon sind, schrieb Ruskaja weiter. Inzwischen sorgten sich die Bandmitglieder um die Sicherheit der Crew und aller anderen Beteiligten. Sie spürten, dass ihre Distanzierung von der russischen Politik nicht genug sei. Die Band, die unter anderem aus einem russischen und einem ukrainischen Musiker besteht, war seit ihrer Gründung 2005 in Wien mit ihrem Stil aus Ska-Punk-Musik auf der Grundlage sowjetischer Motive erfolgreich. NDR-Intendant Joachim Knuth ist neuer Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Bibel und Kultur. Er löst die frühere Bundesbildungsministerin Schawan ab, die das Amt 12 Jahre lang innehatte. Die ökumenische und christlich-jüdische Stiftung gibt es seit 1987. Mit Schülerwettbewerben zu biblischen Inhalten und Preisverleihungen an Persönlichkeiten aus dem kulturellen Leben will sie das Gespräch über die Bedeutung der Bibel für die Gesellschaft fördern. Die US-amerikanische Schauspielerin Melinda Dillon ist tot. Sie ist am 9. Januar im Alter von 83 Jahren verstorben. Das berichten verschiedene Medien und berufen sich auf eine Todesanzeige. Dillon ist aus Klassikern wie Fröhliche Weihnachten und Unheimliche Begegnung der dritten Art bekannt. Sie wurde zweimal für den Oscar nominiert.
An diesem Wochenende wird in der Berliner Philharmonie nur elektronische Musik gespielt. Strom heißt das Festival, das zum zweiten Mal überhaupt stattfindet und sich vorgenommen hat, alte und junge Künstler und Künstlerinnen, die die Clubkultur maßgeblich prägen, zusammenzubringen. Konzipiert hat das Festival der Musiker Stefan Goldmann und er hat so bekannte Größen wie Juan Atkins, der den weltweit gefeierten Detroit Techno verkörpert, eingeladen oder den Komponisten Simon Stockhausen, der ein Werk mit den Berliner Philharmonikern entwickelt hat. Auch der aktuell für einen Oscar nominierte Pianist und Komponist Hauschka ist beim Strom-Festival aufgetreten. In der Philharmonie erreichen wir jetzt Charlotte Oehlschlingel. Hallo.
Hallo.
Sie erleben die Philharmonie jetzt mal ganz anders. Kommt bei Technosound eine Spur von Berghain-Fieber auf?
Ja, und wie? Also feiern kann man bekanntlich ja über mehrere Tage hinweg und auch die zweite Nacht ist ausverkauft. Ein bisschen schmunzeln musste ich schon ein paar Mal über RaverInnen, die mit so einer klassischen Konzerthausbrezel im Foyer getanzt haben. Das ist alles möglich und ich finde, man sollte auch nicht vergessen, dass es eine Hürde für Menschen sein kann, in den Konzertsaal zu gehen. Gleichzeitig ist der Zugang zu Clubs ja auch nicht unbedingt leicht. Anstehen in der Kälte, späte Uhrzeiten, eine harte Türpolitik. Heute Abend führt das auf jeden Fall zu einem sehr jungen Publikum in der Philharmonie, in noch schwärzeren Outfits als normalerweise. Und ein paar hat mir zum Beispiel erzählt, die sind gerade Eltern geworden, haben keine Lust, 4 Stunden vorm Berghain anzustehen und wollen jetzt hier wieder reinkommen ins Nachtleben. Und die klassischen Philharmoniegäste, da habe ich wirklich nur vereinzelt welche gesprochen. Das ist ein bisschen schade, dass diese Welten hier nicht wirklich aufeinandertreffen.
Und wie ist das Festival musikalisch ausgerichtet?
Also es wird wirklich eine große Bandbreite von elektronischer Musik gezeigt, von super tanzbaren DJ-Sets bis zu ganz schön anspruchsvollen, aber avantgardistischen Performances. Und teilweise musste ich auch an den Kanon in der klassischen Musik denken, Barock, Klassik, Romantik. Jede Zeit hat ja ihre Referenzwerke und genauso gibt es in der elektronischen Musik eine enorme Vielfalt und auch Qualität. Klassiker wie Gas von Wolfgang Vogt waren dabei, ein Konzept aus den 90ern, für das man schon ganz schön konzentriert zuhören muss. Und ja, dann im Gegensatz dazu im Foyer die junge DJ Nidia aus Lissabon, die ein super abwechslungsreiches Set mit afro-portugiesischen Einflüssen gespielt hat. Das klang dann so. Ja, am Schluss hier gerade noch Marcel Detmann, Resident DJ im Berghain. Das war gestern Abend das Finale. Das Musikprogramm, also wie gehört, sehr vielfältig im Klang. Aber bei den KünstlerInnen auf den Bühnen, da könnte schon noch etwas mehr auf ein diverses Booking geachtet werden.
Im Programm hieß es ja, die Musik solle mit der zeitlosen Architektur der Berliner Philharmonie korrespondieren. Klappt das? Ist dieser Anspruch eingelöst?
Ja, also das Foyer ist recht dunkel, stimmungsvoll beleuchtet und fast alle KünstlerInnen arbeiten auch mit Visuals, also Videos im Hintergrund. Und der Moment, an dem ich diese Verbindung der elektronischen Musik und der Tradition des Hauses am meisten gespürt habe, war im Set von Initiator Stefan Goldmann. Da hat sich dann schon mal Maurice Ravels Bolero in einer Version von Carl Craig und Moritz von Oswald eingeschlichen.
Eine gute Clubnacht, die steht und fällt mit einem guten Soundsystem. Wie funktioniert elektronische Musik in der Berliner Philharmonie, die ja doch für andere Klangkörper konzipiert wurde?
Also im großen Saal, finde ich, klappt das ganz hervorragend, auch wenn es laut wird. Ja, das Foyer kann es mit der Akustik des Saals nicht so ganz aufnehmen und ist natürlich auch nicht für Techno-Partys konzipiert worden. Sehr groß, weitläufig, hallig, das ist dann schon ein bisschen schade. Der Sound passt, wenn man ganz vorne vor dem DJ-Pult steht, aber wenn man weiter weg ist, dann verläuft sich das so ein bisschen. Aber trotzdem muss ich sagen, dass klassische Ensembles im Club spielen, das gibt es mittlerweile ja häufig. Und warum das Ganze also nicht mal umdrehen?
Genau. Fänden Sie es denn gut, wenn sich die Berliner Philharmonie künftig einfach viel konsequenter und häufiger für andere Genres und Konzepte, wie zum Beispiel beim Stromfestival, öffnen würde?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn das Ziel ist, ein neues Publikum ins Haus zu bekommen, dann ist es eine glatte 10 von 10. Ich habe viele gesprochen, die das erste Mal da waren. Und ich finde, das passt auch zum Techno, zu der Kultur in Berlin, sich immer wieder neue Räume anzueignen. Und ganz im Allgemeinen sehe ich das Festival auch als große Wertschätzung gegenüber der elektronischen Szene der Stadt. Kultur für alle hat man ja mal ausgerufen in der Kulturpolitik vor Jahren. Und deswegen gehört es meiner Meinung nach schon auch zum Auftrag einer Philharmonie dazu, subkulturelle Szenen der Stadt zu repräsentieren, zu fördern. Ja, und dieses Lebensgefühl, das für Berlin ja auch einfach enorm wichtig ist in der Wirtschaft, in die Philharmonie zu bringen, davon kann es gar nicht genug geben, denke ich.
Der Gong, der klingt auch ganz gut. Charlotte Oehl-Schlügel hat für uns das Stromfestival besucht. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß in der Philharmonie. Bis um 3 Uhr geht das Ganze weiter. An diesem Wochenende macht nur elektronische Musik den Sound. Unterrock, so hieß die Satirezeitschrift, die Julia Matthäus als 11-Jährige mit Schere und Prittstift gebastelt hat. Als Erwachsene hat sie sich wissenschaftlich mit satirischer Medienkritik beschäftigt, nach der Uni für Online- und Printmagazine Beiträge geschrieben und 2020 als Redakteurin bei der Titanic angeheuert. Seit gut 100 Tagen ist sie Chefin des Magazins. Die erste Frau seit Gründung der Titanic vor 43 Jahren und plötzlich wollen viele wissen, wie schwierig das ist, als Frau im Monatsrhythmus Satire und Humor zu liefern. Schönen guten Abend, Frau Matthäus.
Hallo.
Auf der aktuellen Februar-Ausgabe guckt ein Robert Habeck an. Sein Gesicht ist ganzseitig abgebildet, direkter Blick, Stoppelbart, ein sanftes Lächeln angedeutet, darunter Reservekanzler und quer über die Stirn gesetzt: Ich habe 25 Klimaterroristen abgeknallt. Habeck und sein Amt, seine Haltung taucht dann im Heft aber nicht mehr auf. Oder habe ich da was übersehen?
Genau, ja, das ist unser aktueller Titel. Da geht es um das neue Skandalbuch von Robert Habeck. Ja, tatsächlich kommt das dann aber im Heft nicht noch einmal, weil das bei Titanic immer so ist, dass der Titel keinen Bezug zum Heft hat, bis auf ganz wenige Ausnahmefälle.
Ganz wunderbar finde ich das Foto von Verkehrsminister Wissing in nackter Bodybuilder-Pose mit Tattoo und vor allen Dingen großen Brüsten. Und der Artikel dazu: Wissing tritt an, die Herabwürdigung von Politikerinnen und Politikern durch gefälschte Erotikvideos den Kampf anzusagen. Dieses toxische Pixeltreiben, das macht Ihnen schon Spaß, oder?
Ja, tatsächlich geht es ja in dem Artikel um Deepfakes und die dicken, prallen Brüste von Volker Wissing, die kommen ja im Text vor. Und deswegen wollte ich auch, dass die auch tatsächlich zu sehen sind. Das war mir wichtig. Habe deshalb auch gesagt, dass ich das gerne so haben würde. Der Autor Thorsten Geitsch, also dem war das, glaube ich, schon ehrlich gesagt ein bisschen zu viel mit dem Layout. Aber da war es schon geschehen. Da konnte er dann nichts mehr dagegen sagen.
Die Titanic steht ja doch für eine Art robusten Humor. Früher gab es Klagen von Politikern, auch vom Papst. Werden heute Beschwerden eher im Netz ausgebreitet oder immer noch direkt an sie herangetragen?
Ja, also das ist unterschiedlich. Mir ist natürlich als Chefredakteurin die gute alte Klage immer noch lieber als der Shitstorm, weil man sich da mehr wertgeschätzt fühlt, wenn die Anwälte kommen. Aber ja, tatsächlich ist der Online-Kommentar natürlich heutzutage einfach ein häufiger genutztes Mittel. Der ist schnell geschrieben, schnell abgeschickt und insofern bekommen wir da natürlich immer auch einiges an Rückmeldungen über Twitter, Facebook, Instagram. Das ist dann schon die hauptsächliche Methode. Ab und zu kommt auch noch mal was per Mail rein oder per Brief. Aber ja, oder manchmal kommen auch noch Beschwerdeanrufe an die Redaktion. Da hatte ich auch neulich einen Herrn aus Bayern zum Beispiel dran.
Wie lange dauert das dann?
Ja, das kann dann schon mal ein paar Minuten dauern. Sicher, ich muss auch zugeben, dass ich mir das dann in solchen Momenten manchmal zu Nutzen mache, dass dann ich einfach für die Redaktionsassistentin am Telefon gehalten werde und dann dieses Missverständnis dann auch nicht immer aufkläre und einfach sage, ich leite die Kritik weiter.
Als Sie nach dem Wechsel in die Redaktionsleitung gefragt wurden, was Sie ändern wollten, da haben Sie gewitzelt, dass Parfümproben, die man zwischen die Seiten klebt, eine feine Sache wären. Und tatsächlich hat sich eine bekannte Journalistin auf Twitter empört und gemeint, nun sei es soweit, die Titanic ginge echt unter. Das war überhaupt nicht ironisch gemeint von ihr. Wie kann das eigentlich gehen, dass solch ein Witz überhaupt ernst genommen wird? Kommt man da nicht ins Grübeln?
Ja, also das ist eine gute Frage. Vielleicht ist die Kollegin bei einem Medienhaus beschäftigt, wo auch gerade sehr stark umstrukturiert wird. Und deswegen hat sie gedacht, wer weiß, was gerade bei Titanic passiert. Ja, ich weiß es nicht genau, was da... Also bei den Parfümproben habe ich auch nicht so damit gerechnet, dass das... Also das, da gab es schon andere Sachen, die ich ein bisschen missverständlicher fand. Aber ja gut, auch das kann natürlich passieren.
Die Titanic veröffentlicht auch Witze, die von Lesern, Leserinnen eingeschickt werden. Und natürlich sind alle in der Redaktion Arbeitenden da mit am Zug und entscheiden, denke ich auch. Aber machen Frauen andere Witze als Männer?
Grundsätzlich nicht. Also ich würde nicht sagen, dass es da so einen Unterschied gibt zwischen dem Humor von Männern und Frauen, in dem Sinne, dass Männer vielleicht einen sanfteren Humor haben und Frauen einen härteren oder umgekehrt. Aber natürlich ist Humor immer individuell von Mensch zu Mensch und hängt davon ab, was jemand für einen Blick auf die Welt hat. Und da gibt es natürlich dann doch wieder Unterschiede. Dadurch, dass Männer und Frauen ja unterschiedlich sozialisiert werden. Und dadurch kann es, glaube ich, schon sein, dass da unterschiedliche Themen in den Fokus rücken. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Frauen noch ein bisschen stärkeres Gespür für soziale Tabus haben. Dadurch, dass Abweichungen von der sozialen Norm bei Frauen auch noch ein bisschen weniger akzeptiert sind als bei Männern oft.
Die Titanic gibt es in Zeitungsläden, aber dahin verirren sich die jüngeren Leute etwas weniger. Wie wollen Sie an die herankommen, außer auf den Social-Media-Kanälen?
Ja, also wir haben da jetzt keine groß angelegte Strategie. Es gab zum Beispiel mal eine Aktion, als wir bei einer Fridays for Future Demo mal ein paar Hefte verteilt haben. Aber wir arbeiten jetzt nicht mit Schulen oder so zusammen. Aber vielleicht wäre das ja mal eine Idee. Mhm. Titanic als Unterrichtsmaterial, ich fände es eigentlich gut.
Absolut.
Sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken.
Ja, rein damit in den Deutschunterricht.
Ja.
Sie sind 38 Jahre alt, haben sehr wahrscheinlich noch 3 Jahrzehnte Berufszeit vor sich.
Die
Titanic, ja, muss man drüber nachdenken. Genau, die Titanic ist eine Station, denke ich mal. Ich habe sehr gelacht, als ich Ihre Antwort auf die Frage gelesen habe, ob Sie eine Exit-Strategie hätten, wenn es nicht optimal läuft bei der Titanic. Sie meinten, Sie würden gerne eine Reggae-Hexe mit grauhaarigen Dreads und Gottkomplex werden und auf Festivals selbstgebackenen Kuchen und Holzschmuck verkaufen. Im Ernst, können Sie sich vorstellen, etwas zu machen, was kein satirisches Talent erfordert?
Ja, also man muss natürlich ja auch immer schauen, wo man noch zu gebrauchen ist nach den Jahren bei Titanic. Aber grundsätzlich könnte ich mir auch vorstellen, über ernsthafte Themen zu schreiben. Das habe ich ja vorher auch schon gemacht. Und ich könnte mir auch vorstellen, eine Genusskolumne zu schreiben. Und ja, der Job als Restauranttesterin, den fände ich zum Beispiel auch interessant, weil da gibt es auch immer noch viel zu wenig Frauen. Und da müsste man vielleicht auch mal was dran ändern.
Guter Plan. Julia Matthäus ist die erste Chefredakteurin des Satiremagazins Titanic und das seit gut 100 Tagen. Dankeschön fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Abschiedlich leben. empfahl uns der Berliner Tagesspiegel. Seit fast einem Jahr schallt uns das Wort des Kanzlers von der Zeitenwende entgegen, schrieb Toni Tholen. Die erste Möglichkeit, in die neue Zeit zu kommen, ist, die alte Zeit zu verabschieden, riet der Literaturwissenschaftler. Viele befinden sich schon in einem solchen Modus des Abschieds. So überlegen manche, was sie noch schnell mitnehmen können, bevor es nicht mehr geht. Es gibt aber doch einiges, von dem wir uns auf keinen Fall verabschieden sollten. In der Fürsorge um andere Lebewesen entsteht ein spürbarer Sinn, der wahrhaftig ist, lasen wir in Christ und Welt, der Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Fürsorge kann Aufopferung sein oder die einfache Nachfrage, ob ein verloren aussehender Mensch den Weg nicht findet, meinte Christian Uhle. Wenn wir Kindern eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen, anderen in der U-Bahn helfen oder mit unserer Arbeit etwas Gutes bewegen wollen, dann knüpfen wir Sinnbeziehungen, die uns mit der Welt und im eigenen Dasein verwurzeln können, präsentierte uns der Philosoph ganz einfache Beispiele aus dem täglichen Leben, die hoffentlich alle Zeitenwenden überdauern werden. Schon ein freundliches Lächeln kann Fürsorge sein. Es können kleine oder große Taten sein, im privaten oder im beruflichen, in langfristigen Projekten oder in spontanen Begegnungen, im engsten Kreis oder mit vollkommen Fremden. Und was für Menschen untereinander gilt, sollte auch für Völker gelten. Der Mensch ist ignorant, sagt Tanja Maljatschuk. Ein Nachbarland mit 40 Millionen Einwohnern blieb fast vollkommen ausgeblendet, erinnert die Schriftstellerin im Interview mit der Welt am Sonntag daran, wie sie sich vor dem russischen Angriffskrieg als Ukrainerin in Europa wahrgenommen fühlte. Kommt Ihnen der Pazifismus von manchen Intellektuellen bisweilen selbstgerecht vor? Fragt Interviewer Mark Reichwein. Beschwichtigungspolitik, die sich hinter der deutschen pazifistischen Haltung oft versteckt, stärkt den Aggressor und erreicht daher den Gegeneffekt, antwortet die Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin. Der Krieg kommt näher und näher. Und er dringt in unser Kulturleben. Die Ukraine fordert, russische Künstler von deutschen Spielplänen zu streichen. So weit darf es nicht kommen, hieß es in der Süddeutschen Zeitung, nachdem eine heftige Debatte entbrannt ist, ob etwa die Sängerin Anna Netrebko bei den Wiesbadener Maifestspielen auftreten soll. Offenkundig genügt es nicht mehr, sich von Krieg und Gewalt zu distanzieren oder eine moralische Position zu behaupten, schrieb Helmut Mauro. Im Fall von Anna Netrebko, die wegen ihres Statements gegen den Krieg nun auch in Russland nicht mehr auftreten kann, wird die Distanzierung als kalt kalkulierte Schutzbehauptung gewertet. Und sehr grundsätzlich, stellte Helmut Mauro fest, die Logik, dass verdächtig ist, wer sich nicht permanent lauthals auf die Seite des Guten schlägt, widerspricht dem künstlerischen Grundverständnis diametral. Dabei geht es vor allem darum, eine Kultur der Offenheit zu praktizieren, das Undenkbare zu denken, Grenzen zu überschreiten, das Unaussprechliche zu sagen, das vage Gefühlte in Bildern und Tönen weiterzuträumen. Manchmal werden Träume dann ja auch wahr, selbst wenn es um vermeintliche Erbfeindschaften zwischen Nationen geht. Krieg zwischen Deutschen und Franzosen ist Vergangenheit, stand in der Süddeutschen. Der Weg, den ich in all diesen Jahrzehnten miterlebt habe, beruhigt mich, schrieb Ulrich Wickert. Deshalb wage ich zu sagen, es gibt kein Beispiel für eine solch rasante Entwicklung von einer Erbfeindschaft hin zu dauerhaften Frieden und Freundschaft, meinte der langjährige ARD-Korrespondent in Paris und verlangte, dass darin auch in Zukunft mehr investiert werden müsse. Immer weniger Schüler lernen Französisch oder Deutsch. Zu wenig wird die Kultur der Nachbarn unterrichtet. Das ist verhängnisvoll. Zu wenig wird die Bedeutung der Gemeinsamkeit für Europa vermittelt. Zu wenig in den Schulen, zu wenig in der Politik. Ich halte das für sehr gefährlich. Und das Deutsche könnte doch auch für französische Schülerinnen und Schüler so schön sein. Nehmen wir nur mal das Wort anschmiegsam, das ja wunderbar zu unserem deutsch-französischen Verhältnis passt. Es zeigt, wie leicht und geschmeidig das Deutsche in der Zusammenfügung seiner Wörter ist, lasen wir in der Neuen Zürcher Zeitung. Anschmiegen ist etwas anderes als anlehnen, erklärte uns der Sprachwissenschaftler Roland Kählbrand im Interview. Man muss die beiden Wörter kennen, um den Unterschied zu verstehen, etwa bei einer Beziehungsanbahnung. Das ist das Schöne an diesem Wort. Es bringt eine leichte Nuancierung, eine Abstufung. Das Anschmiegen ist intimer und näher als das Anlehnen. Jemand, der anschmiegsam ist, verkörpert diese Geste. Und wenn es mal nicht so gut läuft? Was nervt Sie? Fragt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Zum Glück bin ich nur selten genervt. Und wenn, dann nur kurz, antwortet der Popmusiker Andreas Dorau. Wenn mich etwas nervt oder stört, versuche ich, das abzuschalten oder dem weiträumig aus dem Weg zu gehen. Ich habe keine Lust, zu viel Zeit mit irgendwelchen Sachen zu vergeuden, die mich stören.
Sehr nachvollziehbar die Haltung des Musikers im Wochenrückblick von Klaus Pokatzky. Ich bin Sigurd Brinkmann und verabschiede mich. Bis morgen.